Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Cording. Wer schon einmal an der Entwicklung von Computerplattformen gearbeitet hat, kennt die Grenzen klassischer Rechner nur zu gut. Dass wir heute Multicore-Prozessoren, Grafikprozessoren und Caches haben, macht deutlich, wo klassische Computer an ihre Grenze kommen. Und wir brauchen immer neue Ansätze, um mehr Leistung herauszuholen. Viele dieser Fortschritte verdanken wir der stetigen Verkleinerung von Transistoren. Aber auch wenn es hier noch Verbesserungspotenzial gibt, hört man immer öfter, dass wir uns dem Ende des Mooreschen Gesetzes nähern und damit auch dem Ende einer Zeit, in der die Rechenleistung ständig wächst. Die große Frage ist also, woher könnte der nächste Durchbruch bei der Performance kommen? Zum Glück arbeiten Quantenphysiker schon seit Jahren im Hintergrund daran, die Kraft des Qubits nutzbar zu machen und damit Quantencomputer zu bauen. Wenn das gelingt, wird sich vieles verändern, wie wir chemische Reaktionen erforschen, das Wetter vorhersagen oder neue Chips entwickeln. Doch was genau ist eigentlich ein Qubit? Wie programmiert man einen Quantencomputer? Und werden wir schon bald Quantenprozessoren auf unseren Schreibtischen oder sogar in unseren Smartphones haben? Um über all das und noch vieles mehr aus der Welt der Quantenphysik zu sprechen, habe ich heute Linda Querimi eingeladen. Sie ist Didaktik Manager für Quantum Science am Munich Quantum Valley und Doktorandin an der LMU. Hallo Linda und herzlich willkommen bei uns hier heute im Studio.
Hallo Stuart, ich freue mich auch heute hier zu sein.
Super, dann lassen wir gleich loslegen mit meiner ersten Frage. Bleiben wir am Anfang bei den Basics. Was ist eigentlich Quantenphysik und wie groß ist dieses Feld?
Also die Quantenphysik ist die Physik der allerkleinsten Teilchen und wir bewegen uns da in den Feldern von Elektronen, Lichtquanten, also Photonen, und auch in Richtung Atome. Das ist natürlich unterschiedlich. Wenn wir jetzt unseren Alltag wahrnehmen, dann nehmen wir die Newtonschen Gesetze wahr. Wir nehmen die klassische Physik, wir nehmen Beschleunigung in Fahrzeugen wahr. Aber die Quantenphysik, das ist so die mikroskopische Ebene. Und da bewegen sich andere Gesetze. Und das ist besonders spannend für Quantentechnologien und für die Umsetzung. Das Feld ist breit, also es geht von Grundlagenforschung, wie die Natur eigentlich ist, welche Gesetze da dahinter stecken, auch bis zu Anwendungen, wie bereits erwähnt, den Quantentechnologien in Richtung Quantenkryptographie und Quantencomputing und Quantensensorik. Und genau, an diesen Technologien wirken nicht nur Quantenphysiker, sondern hoffentlich auch Ingenieure, Informatiker und damit man das sozusagen vorantreiben kann.
Super, das ist eine gute Anfang, um so zu verstehen, wie breit dieses Feld ist. Und ich muss auch sagen, ich musste mich auf unser Gespräch heute vorbereiten, dass die Quantenphysik ist mir auch etwas Fremdes. Und ich bin auch sehr viel Mathematik gestolpert. Und ehrlich gesagt, so Mathe war nicht wirklich mein Lieblingsfach in der Schule und auch in der Universität. Ist Quantenphysik sehr theoretisch und mathematisch oder können das auch Leute wie ich lernen, die mehr so praktisch arbeiten?
Ja, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Technologien, dass wir, natürlich ist die Quantenphysik sehr mathelastig und auch wenn man an die Universität geht, hat man auch sehr viele Mathevorlesungen neben den ganzen Inhalten. Aber ein Teil ist auch, die Quantenphysik so greifbar zu machen, damit man mit diesen Technologien und das, was dort passiert, arbeiten kann, die Prozesse verstehen kann. Und das ist auch Teil meiner Doktorarbeit gewesen. Dort habe ich mich damit befasst, wie man vor allem mit visuellen Darstellungen diese Phänomene hervorhebt. Das sind weiterhin abstrakte Darstellungen, aber es schafft auf jeden Fall Zugänge und man versteht Prozesse, die in diesen Technologien passieren und hebt auch das hervor, was relevant ist für diese Schnittstellen. Und das war gar nicht so einfach, denn durch diese Darstellungen zeigen sich auch verschiedene Mechanismen, die lernförderlich sind und auch das Verständnis fördern können. Aber es ist ein wichtiges Feld, finde ich, weil wir damit auch Leute erreichen können, wie beispielsweise dich oder auch Leute, die einfach ein grundlegendes Verständnis haben möchten, die sich aber natürlich die Mathematik und diese theoretische Perspektive nicht in diesem Detail geben können. Weiterhin ist natürlich Quantenphysik wie alle anderen MINT-Fächer auch mathelastig. Und der Zugang soll auch nicht versperrt bleiben, sondern mein Ziel war es, mit diesen visuellen Darstellungen eine Brücke zu schlagen, wo wir auch in Richtung Mathematik gehen können, wenn es in die Tiefe gehen soll. Aber gerade in diesem Hinblick einen ersten Zugang zu schaffen, Verständnis für diese Technologien zu erreichen und auch die Prozesse genauer zu verstehen, ohne jetzt hier sich viel Mathematik und Theorie reinzusetzen.
Ich muss auch so dazu einfügen, dass du hast sehr viele Unterlagen vorbereitet, also Schulungsunterlagen, und mir auch Zugang gegeben. Und ich habe ein paar Stunden mich damit beschäftigt. Und es war sehr, sehr hilfreich, um ein besseres Verständnis für die Technologie in Quantenphysik zu schaffen. Aber wo ich jetzt einsteigen möchte, gleich am Anfang hier, ist direkt bei Quantencomputern. So im klassischen Rechner haben wir Bits, Einsen und Nullen, und im Quantencomputer, von dem, was ich gelesen habe, haben wir dagegen Qubits. Was genau ist ein Qubit?
Genau, also das Qubit ist die kleinste Informationseinheit eines Quantencomputers. Genauso wie beim klassischen Computer haben wir Bits, in dem Fall nennen wir das Quantenbits. Ja, beim klassischen Computer ist es nur so, dass wir Einsen und Nullen haben. Die Quantenbits, die nutzen die Quanteneffekte aus, in dem Fall diese Überlagerungs-Superpositionseffekte. Und dort ist es möglich, dass man 1 und 0 hat und 1 und 0 gleichzeitig. Also man hat eine Überlagerung aus beiden. Und das schafft schon eine große Differenz zu dem jetzigen, wie wir jetzt mit Computern rechnen. Wir schaffen Überlagerungen von Einsen und Nullen. Normalerweise haben wir Schalter ein, Schalter aus und wie man sich diese Superposition vorstellen kann, kann man auch diese Zwischenzustände haben. Einfach bildlich gesprochen, das ist so wie wenn man eine Münze wirft, dann ist sie noch in der Luft und man hat Kopf und Zahl, man weiß nicht genau, was es ist. Und erst ab dem Moment, wo man hinschaut, hat man dann einen entweder Kopf oder Zahl. Und so ähnlich ist das auch mit den Qubits. Also man hat diese Überlagerung erstmal aus beidem. Und erst wenn man misst, hat man entweder 1 oder 0. Und das muss man auch klar sagen. Also bei einer Messung haben wir diesen klassischen Fall dann wieder 1 und 0. Ja. Aber sobald wir diese Superposition, also diese Überlagerung, was ein wichtiger Effekt für die Quantentechnologien ist, ausnutzen, schaffen wir auch diese Zwischenzustände, also diese Superpositionszustände. Und das unterscheidet das Quantenbit von den klassischen Bits.
Mhm. Und das ist, was ermöglicht diese mächtige Rechenstärke von Quantencomputern. Wir werden bald dazu kommen, aber bevor wir uns damit auseinandersetzen, so klassische Prozessoren haben Register mit vielen Bits. Typischerweise liegen wir zwischen 8 und 64 in der Regel, zumindest in meinem Feld, in Embedded-Systemen. Und die Datenverberechnungen werden aus dem Speicher geholt oder von einer Festplatte geladen und die Ergebnisse landen dann im Register. Und von dort werden sie wieder in flüchtigen oder nicht flüchtigen Speicher geschrieben. Haben Quantencomputer auch so Register in dieser Art und Weise, so ähnliche Art, und funktionieren sie auch ähnlich?
Ja, richtig. Also auch bei Quanten kann man von Quantenregister sprechen. Dort hat man nicht die klassischen Bits, sondern die Quantenbits. Wie bereits erwähnt, ist da das Besondere, diese Überlagerung, diese Superposition, die man hat. Wenn man mehrere Quantenbits miteinander koppelt, also mit Verschränkung, das ist ein weiteres wichtiges Phänomen aus den Quantentechnologien. Dort schafft man ein System, also diese Quantenbits werden gekoppelt und sind dann miteinander verschränkt. Das ist dann ein Quantensystem, obwohl es mehrere Qubits sind, die gleichzeitig auch in dieser Überlagerung sind. Okay. Und damit schafft man ein Quantenregister und gleichzeitig ein System, das einheitlich ist. Und ja, die Verschränkung, das ist auch ein sehr komplexes Phänomen in der Quantenphysik, um sich das auch besser auch vorstellen zu können, dass das ein System ist, kann man das sich auch klassisch mit Würfeln. Man hat zwei Würfel.
Ja.
In dem Fall statt den zwei Qubits hat man zwei Würfel. Und wenn sie nicht miteinander verschränkt sind, dann würfle ich den einen und dann habe ich den anderen und den würfle ich auch und dann ist das unabhängig voneinander.
Ja.
Sobald ich aber diese Würfel miteinander verschränke, erschaffe ich ein Quantensystem. Und dann kann das der eine Würfel auf der Erde sein und den anderen Würfel kann ich auf dem Mond transportieren. Also die Lokalität ist da nicht mehr entscheidend. Das ist ein System weiterhin, wow, egal obwohl es lokal an unterschiedlichen Orten ist. Und sobald ich auf der Erde messe, und sei es jetzt eine 6 Würfel, dann weiß ich instantan, dass ich auch auf dem Mond eine 6 habe. Mhm. Diese Quantenverschränkung ist nicht begrenzt auf die Entfernung, sondern diese Verbindung ist so stark, dass das ein System weiterhin ist, obwohl es an diesen unterschiedlichen Orten ist. Und diese Verschränkung, die macht man sich dort zunutze. Und das macht auch die Quantentechnologien spezieller und anders als die jetzigen. Und gerade dieses Zusammenspiel aus Überlagerung, also Superposition, dass man beides gleichzeitig hat und dieser Verschränkung, generiert man damit neue Berechnungsmöglichkeiten.
Mhm. Und ich glaube, genau hier ist, wo mein Gehirn versagt.
Das ist auch vollkommen nachvollziehbar.
Ja, genau. Und das ist, wo ich arbeiten möchte. Insbesondere bin ich so froh, dich bei uns als Gästin zu haben. Wir haben diese Register, die Qubits sind drinnen, aber so in einem klassischen Mikrocontroller zum Beispiel oder klassischen Prozessor, ich habe einen Schritt, einen Befehl, das ist ausführe und dann wird der Wert FE in einem Register geschrieben. Wie lade ich eigentlich Daten in so einem Quantenregister und wie bekomme ich dann die Ergebnisse zurück?
Also bei einem Quantenregister ist das so, die Qubits werden über Laserpulse oder Mikrowellenpulse geladen, um die gewünschten Zustände zu erreichen, also 1, 0 oder Superposition. Und über diese Superpositionszustände, wenn die erreicht sind und Verschränkung, kann man Berechnungen durchführen. Und letztendlich muss man dann die Ergebnisse auswerten und messen und dann kollabieren die Qubits in Einsen und Nullen. Und diese Auswertung, diesen Prozess führt man mehrmals durch, um diese Wahrscheinlichkeiten dann auszuwerten. Und dann kann man mit diesen Zuständen, mit denen man in Überlagerung war und auch in Verschränkung, diese Wahrscheinlichkeiten auswerten und dann für die Ergebnisse nutzen.
Mhm. Ich habe auch gelesen, dass man braucht dafür so Ionen. Genau. Stimmt das? Und die werden so in Stelle gebracht zuerst, mhm, bevor man dann die auf 1 oder 0 am Anfang setzt. Oder? Mhm. Genau.
Es gibt verschiedene Implementierungen von Qubits oder auch Realisierungen von Qubits. Eine davon ist über Ionen, also sogenannten Ionenfallen. Dort nimmt man einzelne Atome, lädt sie elektrisch auf. Und hält man sie über so ein elektromagnetisches Feld fest, so eine Art unsichtbares Gitter.
Okay.
Und dann werden sie über Laser geladen und angeregt.
Mhm.
Und man erreicht damit die Zustände 1 und 0 und auch diese Zwischenzustände. Damit wird diese Superposition realisiert, in dem Fall über den Zugang von Ionenfallen. Das ist sehr präzise, aber auch sehr aufwendig, muss man sagen. Es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man Qubits realisiert.
Mhm.
Nicht nur über die Ionenfallen, sondern auch über supraleitende Qubits, also Tieftemperaturen, aber auch über Photonen, also Lichtquanten und auch den Elektronenspin, also Spin-Up und Spin-Down.
Mhm.
Man merkt schon, dass man nutzt Effekte, die auf Quantenebene sind und stattfinden. Ja. Und häufig braucht man dann auch diese tiefen Temperaturen oder Apparaturen, wie bei den Ionenfallen, diese elektromagnetischen Felder, bestimmte Laserpulse, um das Ganze zu kontrollieren, zu manipulieren und damit diese Zustände zu erreichen.
Ja.
Also auch der Zustand, wow, dieser Quantenzustand ist ein sehr relevanter Aspekt, den man auch genauer verstehen muss.
Ja. Unglaublich. Das bringt mir zu der nächsten Herausforderung. So ein klassischer Rechner führt die von mir eingegebenen Befehle aus. Und aber wie sage ich einem Quantencomputer, welche Berechnungen er machen soll? So schreibe ich mein Programm wie gewohnt in C oder C++ zum Beispiel? Oder wie läuft das dann ab?
Ja, also bei Quantencomputern hat man sich natürlich auch mit Gatter auseinandergesetzt und hat auch Gatter übertragen. Also es sind das NOT-Gatter, also von 1 auf 0. Das gibt es auch in den Quantenberechnungen und genauso auch das End-Gatter. Aber es gibt auch andere Gatter, die es so in der klassischen Computerwelt nicht gibt, wie beispielsweise, dass wir mit einem Gatter diese Superposition erzeugen. Und das ist dann ein Hadamard-Gatter. Mhm. Und dafür wurden dann die Programme auch speziell angepasst. Also es gibt Möglichkeiten, einen Quantencomputer zu berechnen oder also zu programmieren. Das passiert auf ähnlichen Sprachen wie Python, die aber angepasst sind an diese besonderen Phänomene. Mhm. Zudem gehört auch ein Phasengatter, was ein relevantes Thema ist, vor allem im Quantenalgorithmus, für die Interferenzen. Also, dass wir diese Phasen anpassen können, weil gerade die Phase verändert zwar nicht die Superposition, die Überlagerung zwingend und auch stellt das Ganze nicht um in Einsen und Nullen, sondern damit schaffen wir diesen Phasenversatz, der für Interferenzen relevant ist und der für viele Experimente und auch für viele Wahrscheinlichkeitsberechnungen interessant ist. Und so haben wir dann Phasengatter, die vielleicht jetzt nicht genutzt werden für klassische Computer, aber genau für Quantencomputer. Und damit stimmt man sozusagen seinen Quantenalgorithmus ein und kann rechnen.
Ja. Und so eine Sprache, die ich begegnet habe, heißt Qiskit, oder?
Das, genau. Das ist von IBM und dort hat man, man kann es bei IBM nutzen und man kann dort in einer Python-ähnlichen Sprache auch das Ganze mal ausprobieren und auch schauen, wie ein Quantencomputer rechnet. Ich glaube, es ist auch nur limitiert im Tag, wenn man es kostenlos macht für 10 Minuten oder so. Es war, als ich es als probiert habe. Aber im Hintergrund laufen diese Systeme, in denen man manipuliert mit Laserstrahlen, Mikrowellenpulse. Mhm. Aber man hat ein erstes Gefühl dafür, wie stelle ich das ein? Was passiert, wenn ich ein Hadamard-Gatter anwende? Und wie kann ich das weiterführen? Es gibt auch tatsächlich zwei unterschiedliche Richtungen, die man im Quantencomputing verfolgen kann. Einerseits die Hardware-Schiene, in der auch viel Ingenieurskenntnisse erforderlich sind, wo man einfach auch nochmal auf diesen Basics, welche Implementation von Qubits man wählt, aber auch die Software-Schiene, in der man auch diese Gatter und diese Programmierungsarbeit optimieren, weiterentwickeln kann und weiterführen muss.
Ja, klasse. Ja. Das bringt mich dann auf meine nächste Frage, nämlich so, ich bin der Praktiker, ich bin Hands-on-Ingenieur und natürlich wollte ich dann ein Beispiel für einen Algorithmus haben, die ich so mit einem Quantencomputer umsetzen könnte, was es vielleicht nicht so optimal auf einem klassischen Rechner ausgeführt werden könnte. Und ich gebe zu, ich musste auf ChatGPT umsteigen, habe es schnell gefragt und ChatGPT hat mir das Deutsch-Algorithmus vorgeschlagen, der in einem Schritt berechnen kann, wovor ein klassischer Prozessor 2 Schritte benötigen würde. Was genau steckt hinter diesem Algorithmus und welche Art von Problemen können wir damit schneller lösen?
Das ist wirklich ein simples Beispiel und ich finde es auch eigentlich ganz gut, weil es sehr gut hervorhebt, was wir vorher auch aufgegriffen haben. Einmal auch diese Superposition und bei dem Algorithmus ist es so, dass wir beispielsweise eine Funktion haben und dort überprüfen wollen, ob die Funktion immer gleiche Werte liefert oder ungleiche. Um das Ganze klassisch zu lösen, müsste man 2-mal nachschauen. Indem man überprüft, ist es immer gleich oder unterschiedlich. Und bei diesem Deutsch-Algorithmus versucht man oder macht man das Ganze so, dass man das in Superposition bringt. Wenn man das in diese Überlagerung hat, reicht eine Messung, also eine Überprüfung aus, um auszuwerten, ob das gleich oder unterschiedlich ist. Und so schafft man den Vorteil im klassischen Sinne, dass nicht erreichbar wäre über Quantenphänomene wie der Superposition in dem Fall.
Ja. Klasse. Ja. Super. Oh, herzlichen Dank für die bisherige Einsichten und bleib da, weil wir kommen gleich zu dir zurück.
Okay.
In dieser Staffel haben wir uns eine neue Rubrik ausgedacht, Technik aus meiner Kindheit, in der ich unsere Gäste frage, welche Technologie für sie eine wichtige Rolle dabei gespielt hat, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten. Aber wie immer, bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Technik aus meiner Kindheit für diese Show vorstellen. In London waren Handys Ende der 80er nur etwas für junge Leute mit gut bezahlten Jobs. Dass sie mal Massenware werden würden, hat man damals noch nicht geahnt. 1992 gab es dann einen Durchbruch mit Rabbit, einem neuen, günstigen Mobilfunkdienst. Es gab aber zwei kleine Haken. Erstens konnte man nur jemanden anrufen, aber keine Anrufe empfangen. Zweitens musste der Nutzer sich innerhalb von 100 Metern Entfernung zu einem sogenannten Telepoint aufhalten, um mit einem Gerät so ähnlich wie einem kabellosen Festnetztelefon zu telefonieren. Weniger als zwei Jahre später war Schluss, nachdem gerade einmal 10.000 Kunden den Service genutzt hatten. In der Zwischenzeit waren die Preise für echte Handys stark gefallen und GSM wurde eingeführt. Als junger Electronic-Fan habe ich den Aufstieg und Fall von Rabbit gespannt verfolgt und die Geschichte ist bis heute bei mir hängen geblieben. Immer wenn ich von einem neuen Tech-Produkt höre, frage ich mich, löst es wirklich das Problem, für das es konzipiert wurde? Denn nur günstiger zu sein, reicht nicht. So, Linda, ich komme wieder zu dir. Was hat dich während deiner Kindheit begeistert?
Ich habe dir jetzt sehr ausführlich zugehört und ich fand das auch sehr spannend, auch wenn es nicht eine Generation ist, die mich berührt. Und wir sind auch noch eine Generation, die jetzt nicht so stark mit den Technologien konfrontiert waren von ganz klein auf. Aber was ich immer schon in der Schule oder was wir so toll fanden, waren diese Laserpointer. Und irgendwann hatte ich einen, der so als Schlüsselanhänger möglich war. Ja. Und das fand ich wirklich sehr spannend. Auch der Spot dann auf der Wand. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie weit das reichen kann und wieso das hält und die Taschenlampe nicht.
Ja, genau. Ja.
Und ja, das ist etwas, was mich auch noch heute, also ich habe ja mit Laserlicht und Photonen dann doch immer noch zu tun. Und das freut mich dann immer wieder, da das aufzugreifen und auch zu sehen. Und dass diese Faszination auch gar nicht aufhört. Also wenn man ja im Labor ein Experiment sieht, dann erkennt man dann, wie weitreichend eigentlich diese Laser noch geworden sind.
Ja. Na, danke, Linda. Ich glaube, viele unserer Zuschauer und Zuhörer haben auch so eine ähnliche Erfahrung mit Laserpointer gemacht und sich daran Gedanken gemacht. Lass uns fortfahren mit unserem Thema Quantencomputer, Qubits und all den anderen Möglichkeiten, wie Quantenphysik unser Leben verändern könnte. So, Linda, machen wir hier weiter mit meiner nächsten Frage. Ich habe immer die Bilder von Quantencomputer angeschaut und sehe immer, was für mich als eine so riesige goldene Kronleuchte aussieht vor meinen Augen. Was genau sehen wir in so einem Bild und was wird noch alles gebraucht, damit ein Quantencomputer tatsächlich dann umgesetzt werden kann?
Also das ist der Kryostat, also in dem Fall die Kühlung eigentlich. Viele sagen auch der Kühlschrank. aber der ist wichtig, vor allem bei der Realisierung von supraleitenden Qubits, also Tieftemperaturen. Supraleitung ist ein quantenphysikalisches Phänomen, bei dem der elektrische Widerstand aufgehoben wird und damit stromverlustfrei transportiert werden kann. Und das zeigt sich nur in Tieftemperaturen nahe dem Nullpunkt. Mhm. Und wenn man sich das ein bisschen vorstellen will, der Nullpunkt liegt bei minus 273,15 Grad Celsius. Und genau, das ist sehr, sehr, sehr kalt. Und dort sieht man bei den Kryostaten diese unterschiedlichen Stufen, Kühlstufen einmal.
Und daher kommen diese Stufen, diese Ebenen quasi, die man sieht.
Ja, und man sieht auch ein paar Drähte und ein paar, etwas, was verwoben ist. Dort werden diese Mikrowellensignale weitergegeben und ganz unten sind dann tatsächlich die Qubits. Okay. Das ist meistens auf so einem Chip, das keine Briefmarke groß ist.
Wow.
Und da sind dann tatsächlich die Qubits, mit denen man arbeiten möchte, mit denen man manipulieren möchte. Mhm. Und das ist das, was man aber häufig sieht, erstmal die Kühlung,
ja,
die das Ganze natürlich auch ermöglicht. Und das ist aber eine andere Form von Qubit-Realisierung, in dem Fall mit den supraleitenden Qubits. Und genau.
Ja, und ich glaube, das ist dann der Grund, warum wir zu Hause keinen Quantencomputer in kurzer Zeit haben werden, wegen dieser kryogene Kühlung. Warum müssen wir die Qubits so cool halten und gibt es schon Anstrebungen, Qubits auf Raumtemperatur zu steuern und zu nutzen?
Ja, tatsächlich braucht man auch für Ionenfallen eine Kühlung und auch im Fall von supraleitenden Qubits, weil einfach diese Phänomene, also die quantenphysikalischen Phänomene auf dieser Ebene, schaffen wir es, Elektronen oder auch Ionen zu manipulieren. Und das ist eine Eigenschaft davon. Was man natürlich versucht, ist, das auf Raumtemperatur zu bringen. Das lässt sich schwer erst einmal realisieren, weil es an Eigenschaften, die erst ab diesen Temperaturen funktioniert.
Ja.
Aber dafür gibt es auch andere Kompensierungsfaktoren, die thermodynamische Prozesse berücksichtigen. Und dann wäre es möglich, aber das ist Teil einer Forschung und auch Gegenstand der heutigen Forschung noch. Das wäre dann möglich, und dann kann man auch sagen, dann braucht man nicht die Laborumgebung, dann braucht man nicht diese tiefen Temperaturen über flüssiges Helium zu generieren zum Beispiel, sondern das wäre dann möglich. Da ist noch viel in Forschung zu tun.
Okay.
Es möchte in die Richtung gehen und ich hoffe, das gelingt den Forschern. Aber genau, das ist noch Teil ein wichtiger Beitrag natürlich. Aber es ist auch schwierig zu realisieren, wenn man sich vorstellt, wie tief die Temperaturen liegen, wenn es nahe dem Nullpunkt sein muss.
Ja, absolut, genau. In meine Welt, wenn wir zurück in meinen Verständnisbereich kommen, so in der klassischen Informatik haben wir verschiedene Architekturen für unsere Prozessoren. Die bekanntesten sind so Harvard oder von Neumann in der Regel. Und dann haben wir unterschiedliche Befehlsätze. Wir haben so CISC und RISC. Es gibt ja auch nicht einen Weg, einen Prozessor zu bauen. Ist es auch der Fall bei Quantencomputer? Haben wir unterschiedliche Ansätze oder konkurrierende Architekturen schon?
Ja, also nicht konkurrierend in dem Sinne. Es ist sehr viel auch in Forschung und Anwendungs. Also man ist an der Schnittstelle, wie man diese Anwendungen optimal realisieren kann, wie sie auch für unseren Alltag ist. Also wie du es bereits gesagt hattest, mit den Raumtemperaturen, dass man das schaffen kann. Und das ist halt ein schwieriger Punkt. Und es ist nicht ein konkurrierender Punkt, sondern eher der, dass man sagt, wie lassen sich diese Technologien, wie lassen sich diese Qubits realisieren? Auf welcher Ebene, sei es supraleitende Ionenfallen, auf photonischer Basis, wie nutzt man das und wie kompatibel ist das dann in Anwendungen und wie kann man das dann verpacken? Und das ist Teil der Forschung, Teil an der Schnittstelle zur Anwendung. Das ist noch relativ in der Entwicklung. Man hat so Präferenzen, in welche Richtung es gehen kann, aber man kann nicht sagen, das eine konkurriert mit dem anderen, weil es total in andere Richtungen geht. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Und ich würde auch nicht mehr sagen, eins muss sich durchsetzen, sondern es ist mehr auf die Technologie abgestimmt. Also sei es in Quantencomputing oder sei es in Richtung Quantenkryptographie, sondern eher so auf diese Technologie und die Anwendung dann gerichtet.
Ja.
Und aber das ist auch ein wichtiger Punkt, da steckt auch sehr viel Forschungsarbeit noch, die getan werden muss.
Und da, wir können auch zurückblickend auf den letzten 2 Monaten gehen, weil es gab in letzter Zeit sehr viele Schlagzeilen über Fortschritte bei Quantencomputern, so etwa von Google oder Microsoft. Wo stehen wir genau heute und wo müssen wir hin, damit Quantencomputer wirklich nützliche Aufgaben erledigen können? Und macht es Sinn, Computer nur anhand der Anzahl von ihren Qubits zu vergleichen?
Also das finde ich auch immer sehr schwierig, weil sobald dann eine sehr hohe Anzahl von Qubits kommen, dann signalisiert das so, oh, wir sind ja schon sehr weit fortgeschritten in dieser Richtung.
Ja.
Wie bereits erwähnt, also Quantenphysik ist so die Welt der allerkleinsten Teilchen und diese Systeme sind sehr fragil. Und wenn ich Qubits, sei es über Supraleitung oder auch über Ionen fallen, dann sprechen wir über ganz kleine Teilchen, die dort implementiert werden, in diese Überlagerung, in Superposition, in Verschränkung gebracht werden müssen. Und wenn ich mehrere Qubits da zusammenkopple und in diese Verschränkung bringen möchte, dann ist das ein schwieriger Akt und das macht es, ja, einerseits will man eine hohe Anzahl von Qubits erreichen, um diese Parallelität so möglichst groß wie möglich rechnen zu können, aber die sind auch sehr fehleranfällig. Also man hat sehr fragile Systeme und diese Superposition und auch diese Verschränkung muss erhalten bleiben, damit man das gut nutzen kann. Und man geht jetzt inzwischen eher davon aus, dass man mehr in Quantenfehlerkorrektur das Ganze kompensieren kann. Dann hat man sehr viele Qubits und kompensiert durch Fehlerkorrekturen und steigert damit die Qualität der Qubits. Und die ist entscheidend dafür, dass wir gut und auch richtig rechnen können und effizienter rechnen können. Und ich würde mich jetzt nicht an der Qubit-Anzahl nur festlegen, sondern wirklich, wie das Ganze qualitativ ist. Und es kommt auch auf die Plattform an, also sei es über supraleitende Qubits oder über Ionenfallen oder auf einer anderen Richtung, in der diese Technologien realisiert werden. Und viel wichtiger finde ich, dass wir uns auf die Qualität der Qubits dann in solchen Schlagzeilen die Frage stellen, ist die Qualität dann diese, die wir brauchen.
Heißt das, dass wir zurzeit immer noch an der Entwicklung von funktionierenden Quantencomputern sind und noch nicht in der Lage sind, die Fähigkeiten von den Computern praktisch einzusetzen?
Jein, also ich würde sagen, man findet Lösungsansätze, wo man das anwenden kann. Man kann beispielsweise auch das fürs Finanzwesen in die Quantenkryptographie und Datenverschlüsselung sehr gut einsetzen. Und es gibt auch Einsätze, aber noch nicht in dieser Ausführlichkeit, wie wir sie brauchen. Und man testet und man prüft natürlich und man optimiert. Und ich finde, das ist jetzt auch an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, man braucht jetzt noch weitere Akteure außer den Quantenphysikern und auch die im Labor diese Grundlagenforschung und auch diese Anwendung vorantreiben wollen, sondern auch Akteure, die ja an der Schnittstelle zu Industrie sind, an der Schnittstelle zu dieser Quantenhardware noch was beitragen können, wie Ingenieure und andere Techniker, aber auch in diese Quantensoftware-Richtung, in der wir dann die Informatiker brauchen, die ja schon Erfahrung haben, die auch in diese Richtung beitragen können, um das Ganze zu optimieren, in eine andere Richtung zu lenken und dazu beitragen können. Also es findet Anwendung und man hat auch Ideen, aber ich finde, es ist es ein bisschen wie bei der künstlichen Intelligenz. Es kamen immer mehr und mehr Möglichkeiten, wie man das einsetzt. Und wenn mehr Akteure da involviert sind, dann schaffen wir das auch in die Richtung zu lenken, dass man da auch mehr Anwendungen findet, für die man heute gar keine Ideen hat.
Ja, da du künstliche Intelligenz gerade erwähnt hast, das bringt mich auf eine andere Frage. Vor 3, 4, vielleicht 5 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, dass Quantencomputing war in aller Munde. Auch bei den normalen klassischen Medien hat jeder über Quantencomputer-Fortschritte gesprochen. Und dann plötzlich tauchte ChatGPT auf, LLMs, Generative AI und so weiter und hat gefühlt die Interesse für Quantencomputer überrumpelt. Siehst du das auch so? Und es macht es eure Leben schwieriger, so Interesse für Quantencomputing dann aufzubauen und Leute dafür neugierig zu machen und in Themen einzubinden oder?
Ja, also ich muss sagen, ich gebe dir recht, so ging es mir auch und ich fand das auch ein bisschen schade, weil wenn die Quantentechnologien ihre Anwendung finden, dass es so weitreichend ist, dass das uns alle berühren wird und auch verändern werden. Aber ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, dem Raum auch der künstlichen Intelligenz zu geben. Wir haben aber auch, also die Quantenphysik bleibt weiter spannend und auch ist sehr gehypt in Richtung Mysterium und ist in den Medien, aber weniger. Und ich finde, es wird sich natürlich auch verändern, bestimmt. Aber also ich hab keinen Rückgang vermerkt. Also es ist nicht so, dass das reduziert ist. Aber wenn ich auf eine Konferenz gehe, dann ist das eine Sektio für Quanten, für KI.
Ja.
Und die war dann auch vermischt ein bisschen mit Quanten. Und dann dachte ich mir, okay, das stimmt. Also das ist ein Punkt, der natürlich das verändert hat. Aber das ist auch natürlich legitim. Also das berührt uns.
Ja.
Und das ist eine Schnittstelle. Und das hat auch seinen Stellenwert. Aber ich finde, es kann jetzt auch ein bisschen mehr in Richtung wieder Quantentechnologien gehen.
So, wenn die Quantencomputer ein Stück weiter sind, wo werden sie dann eingesetzt werden?
Also mir wurde das immer wieder so gesagt, dass vor allem die Quantenkryptographie ein wichtiger Punkt wäre, das voranzutreiben, vor allem im Hinblick, dass wenn wir jetzt einen Quantencomputer hätten und die Verschlüsselungstechnik, die wir jetzt heute haben, sehr leicht zu knacken wäre. Und da machen sich auch viele Leute Gedanken über ihre Daten und was passiert denn, wenn jetzt ein Quantencomputer von heute auf morgen diese Berechnungen durchführt und dann auch sehr leicht unsere Schlüssel knackt. Deshalb wäre von der Reihenfolge her und auch so, wie sich die Forschung zeigt, die Quantenkryptographie, also vor allem erstmal dieser Punkt dieser Verschlüsselung, ein wichtiger Punkt, das voranzutreiben und in diese Richtung zu gehen. Und das zeigt sich bisher jetzt so. Und dann könnte man weiter über die Quantencomputing und die Berechnung und diese Grundlagen dann weiter diese Technologien und Anwendungen zeigen. Und da müsste sich auch dann keiner Sorgen machen, wie was mit ihren Daten und mit ihrer Verschlüsselung passiert. Aber das zeigt auch erstmal die Forschung und auch die Zukunft, was sich dann wirklich letztendlich ergibt. Aber wie es aussieht und was auch total sinnvoll gewesen wäre, wäre diese Quantenkryptographie auszunutzen und damit die Quanteneffekte und unsere Verschlüsselungssysteme aufrechtzuerhalten, um dann weiterzumachen.
Und was mich wirklich interessieren würde, als praktischer Ingenieur, der so hands-on ist, wie kann ich dann so erst Erfahrung mit einem Quantencomputer machen? Gibt es so, weiß es nicht, so Cloud-Quantenrechner, auf denen ich ein Programm hochladen kann oder sowas?
Ja, also das bieten für unterschiedliche Firmen an, IBM, aber auch Google. Man kann sich dort einloggen, man hat einen Account und dann ist es auf Qiskit, Python sehr ähnlich, aber mit diesen Gatter, die speziell in Quanten angewendet werden, wo wir diese Superposition und auch Verschränkung durchführen. Und dort hat man schon ein erstes Gefühl dafür, wie man damit arbeiten kann, wie man damit rechnen kann und was passiert. Aber was auch eine Stufe kleiner wäre, wäre auch sich so Simulationen anzuschauen. Das bietet auch, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die auch nicht sehr Programmierkenntnisse erfordern müssen, sondern einfach anzusehen, wie wende ich dieses Gatter an? Was ist, wenn ich mehrere Qubits habe? Wie verschränke ich die miteinander? Und was passiert mit den Auswertungen? Was ist mit dieser Wahrscheinlichkeit, von der ich vorher gesprochen hatte? Wie passiert das dann mit den Berechnungen? Und dann hat man auch ein gutes Handling dafür, wie diese Quantentechnologien dann arbeiten, wie Quantencomputing berechnet wäre, also wie ein Quantencomputer rechnet. Und dafür gibt es auch den Quantencomposer. Also da kann man das relativ sehr anschaulich erkennen. Also wenn man eine Stufe kleiner möchte, dann kann man sich diese Simulation, das ist natürlich immer eine Simulation und das muss man natürlich da berücksichtigen. Ja, cool.
Da werde ich weiter forschen, wenn ich im Büro
ja,
sitze.
Ja, absolut. Also ich schaue da auch immer wieder, wie man das vor allem verständlich machen kann und solche Simulationen bieten da eine Grundlage.
Ja, wie du schon gesagt hast, die Quantencomputer wecken Bedenken bei Sicherheitsexperten, dass das bestehende kryptografische Schlüssel leicht geknackt werden könnten. Und ich weiß schon von vielen Firmen in der Halbleiterindustrie, dass es gibt gerade Anstrebungen, quantensichere Algorithmen zu entwickeln und einzuführen. Andererseits kann Quantenphysik auch für Quantenkryptographie genutzt werden, zum Beispiel mit Photonen und aus einem Laser, wie ich in deinen Unterlagen gesehen habe. Wie funktioniert das und wird es schon heute eingesetzt?
Ja, also das ist immer unterschiedlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Photonen abzulenken und dort für die Kryptographie oder für den Schlüsselaustausch zu verwenden. Was sehr spannend ist, man nimmt halt Eigenschaften, die man aus Licht kennt, wie Polarisation, das ist die Schwingungsrichtung vom Licht und einzelne Lichtquanten zeigen diese Eigenschaften auch, Schwingungsrichtung. Und wenn man das jetzt experimentell umsetzen möchte, in ganz einfache Fassung, dann kann man das über einen Kristall, in dem ein Laserpuls an den Kristall abgelenkt wird und dort werden nichtlineare Prozesse erzeugt. Und in diesem Fall verschränken wir dann diese zwei Lichtteilchen, die dann aus diesem Kristall austreten. Das sind besondere Effekte, die dieser Kristall und die Eigenschaften des Kristalls hergeben, die Energie, die durch diesen Laserpuls gegeben wird, entstehen. Und diese beiden Lichtquanten, also diese beiden Photonen, die sind auch miteinander verschränkt und in dem Fall als Eigenschaft ihrer Polarisation. Und dann kann ich beispielsweise als eine Person das eine Signal dieses Photons, wenn ich das ablenke, auslesen und mein Partner, dem ich die Nachricht auch schicken möchte oder der die Nachricht empfangen soll, der hat dann auch dieses Abfangen dieses Signals. Und weil die miteinander verschränkt sind, wissen wir ja auch, wie bei dem Würfelbeispiel, ich weiß instantan, okay, ich habe eins erhalten, dann hat mein Partner auch eins erhalten, weil die ja miteinander verschränkt sind.
Okay.
Und das Ganze abhörsicherbar zu machen, ist auch wichtig natürlich. Und wenn das jetzt jemand abfangen würde, dann merkt man relativ schnell, hier ist was passiert, weil sobald man misst, entsteht ein Kollaps.
Mhm.
Und man kann weder Photonen kopieren, also es gibt ein No-Cloning-Theorem, also man kann das nicht kopieren und weiterführen. Das heißt, das ist unkopierbar. Und dort merkt man relativ schnell, wenn ein Lauscher am Werkeln ist.
Ja, genau. Ja, klingt sehr sicher.
Genau. Und das ist besondere Eigenschaften, die wir vom Licht eigentlich klassisch auch kennen, diese Polarisationseigenschaft,
ja, ja,
gekoppelt mit dieser Verschränkung, also eine Quanteneigenschaft.
Ja.
Und so können wir verschlüsselbar und sicher Nachrichten transportieren und relativ schnell auch einen Lauscher erkennen. Also das ist, zeigt sich dann spätestens, wenn die Nachrichten nicht mehr stimmen.
Genau, ja. Wow, es ist erstaunlich, was alles damit möglich ist. Wir haben schon über die Komplexität dieses Themas gesprochen. Wie gesagt, mein Gehirn platzt häufig, wenn ich versuche zu verstehen, wie Beschränkung funktioniert und so weiter. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit. Und ich bin auch nicht damit aufgewachsen. Ich glaube, in Zukunft wird es für die jüngere Generation einfacher sein. Aber da mit dem Thema ist sehr viel Mathematik verbunden, sehr viel Physik verbunden. Was braucht ihr? Braucht ihr dann Ingenieure und Informatiker, damit wir die Zukunft von Quantencomputer gestalten können? Und welche Rolle müssen sie spielen?
Also ich und mein Beitrag auch zu meiner Forschung war auch wegzugehen von dieser Theorie und dieser Mathelast, dass wir einfach Quanten oder Quantenphänomene, das Qubit, visualisieren können,
okay,
um auch diese Leute zu erreichen. Denn wir haben ja vor allem diese zwei Faktoren, also Quantensoftware und Quantenhardware, in der wir Input brauchen, der weit über den Quantenphysiker geht, weil dort nochmal eine andere Perspektive reinkommt von Leuten, die damit vertraut sind, mit bestimmten Systemen zu arbeiten. Der Ingenieur kennt sich aus mit der Hardware an sich, nur halt mit den Phänomenen der Quantenphysik und das, was damit in sich geht, nicht. Und um das verständlich zu machen, ist es ein wichtiger Beitrag, die Quantenphysik so zu vermitteln, dass wir die Leute erreichen können. Natürlich eine Brücke schlagen können zur Mathematik. Es muss ja auch tiefer gehen können, je nachdem, welche Expertise dann der Ingenieur oder der Quanteningenieur dann braucht. Aber es muss in diese Richtung gehen, dass wir sagen können, wir fangen an, einen Zugang zu schaffen. Anstatt jetzt hier, das ist jetzt ein Mathebuch, das schaust du dir an, das ist die Theorie, sondern wirklich Zugänge zu schaffen. Was macht diese Quantentechnologien so besonders? Welche Effekte sind relevant? Und wie implementieren wir das? Und wo können wir Veränderungen durchführen? Oder wo können wir Sachen optimieren? Wo hapert's? Und dieser Input, den kann man gar nicht alleine leisten. Und umso wichtiger ist es auch tatsächlich, dieser Faktor aus anderen Akteuren hereinzuholen, um diese Technologien voranzutreiben, um diese Technologien dann auch letztendlich in unsere Welt reinzutragen.
Ja,
das finde ich auch ein wichtiger Punkt.
Gib mir Hoffnung, dass ich auch vielleicht irgendwann etwas beitragen kann.
Ein wichtiges
und dann, Feld. Ja, wenn wir über die nächste Generation sprechen, es gibt sicherlich jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die glauben, dass Quantencomputing und Quantenkryptographie Teil ihrer Zukunft sein wird. Welche Fächer sollen sie in der Schule und im Studium wählen und wo können sie mehr über Quantencomputing, Quantenphysik und so weiter lernen?
Also es gibt jetzt verschiedene Initiativen, auch das Ganze in die Schule zu tragen, was ich auch sehr wichtig finde, weil man relativ niederschwellig immer wieder das aufgreifen muss. Mhm. Das ist, wie du schon sagst, der Kopf platzt oder man verbindet das nicht mit seinem Alltag. Diese ganzen Phänomene, die sind kontraintuitiv und teilweise auch hinderlich, um anzunehmen, dass sie so sind, wie sie sind. Und ich würde an erster Stelle auch davon abrücken, dieses klassische Denken immer für sich aufrechtzuerhalten. Die Natur ist weit viel mehr als das, was wir in unserem Alltag wahrnehmen oder auch sehen. Und davon müssen wir auch dann könnten wir die Quantenphysik auch besser akzeptieren und annehmen und auch verstehen.
Mhm.
Und deshalb wäre das ein wichtiger Punkt. und das relativ früh immer wieder aufzugreifen, niederschwellig zu starten, die Brücken zur Mathematik zu schaffen, wo es halt möglich ist, und dann diese Zugänge in Richtung, ja, Informatik, Mathematik und Physik herzustellen. Aber es geht auch weit über philosophische Themen. Also das ist sehr weit, aber ein wichtiger Punkt auch, um ein umfassendes Bild, ja, von unserem Naturverständnis zu bekommen und wie wir dann auch dafür zu möglichen Technologien führen können.
So, Linda, herzlichen Dank für all dein Wissen, das du mit uns heute geteilt hast. Es war so großartig, so viel über Quantencomputing, Quantenphysik und alle seine Facetten heute zu erfahren. Danke.
Ja, gerne, gerne. Es hat mir auch eine Freude bereitet.
So, das war es für diese Folge. Was haben wir gelernt? Das Moore'sche Gesetz hat uns unglaubliche Prozessorleistung ermöglicht. Doch Transistoren können kaum noch kleiner werden und damit stellt sich die Frage, woher kommt der nächste Durchbruch in Sachen Performance? Im Hintergrund entsteht Quantencomputing und verspricht einen echten Sprung in der Rechenleistung. Zahlreiche Unternehmen entwickeln schon Quantenchips, aber die funktionieren ganz anders als die Prozessoren, die wir kennen. Es wird ein Umdenken nötig sein, um Quantencomputer zu programmieren und für die richtigen Aufgaben einzusetzen. Zum Glück haben wir noch Zeit, uns mit Hilfe der Trainingsmaterialien von Linda und ihrem Team am Munich Quantum Valley vorzubereiten. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mauser Electronics, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen oder Zuhören bedanken und sage: Auf Draht bleiben! Und bis zum nächsten Mal.